Stille Zeit, Zukunft ruft an. Mein Anruf geht heute nach Weinheim an die Bergstraße. Und meine Gesprächspartnerin ist heute Sonja Kreie. Liebe Sonja, ganz herzlich willkommen hier bei mir im Podcast.
Danke dir, Stefan.
Manch einer hat vielleicht deinen Konterfei schon gesehen. Manch einer hat vielleicht schon von dir was gehört. Aber wer ist Sonja Kreie, wenn sie nicht Business Celebrity ist?
Das ist jetzt aber eine gemeine Frage. Das ist ja so vielschichtig, dass ich das vielleicht nicht in einem Satz beantworten kann.
Darfst du auch zwei nehmen.
Ich darf auch zwei nehmen, gut. Also als erstes mal bin ich im beruflichen Sinne Coach für Coaches. Das heißt, ich zeige Coaches, wie sie ein profitables Unternehmen aufbauen, ein profitables Business. Und persönlich bin ich Mama von zwei Kindern, glücklich verheiratet, lebe hier an der wunderschönen Bergstraße, ganz in der Nähe meiner alten Heimat. Ich komme ursprünglich aus dem Odenwald, obwohl ich in meinem Leben schon sehr, sehr viel unterwegs war und lange eben nicht hier war. Und ja, bin hier gerade rundum zufrieden, sitze gerade in meinem Homeoffice, habe einen traumhaften Blick hier auf die Burgruine Windeck in Weinheim und freue mich des Lebens.
Das ist schön. In welchem Business bist du genau im Augenblick tätig oder was muss ich haben wollen, um dein Kunde zu werden?
Du musst Coach sein und das Ziel haben, dir ein profitables Coaching-Business aufbauen zu wollen. Vielleicht startest du gerade erst mit deinem Coaching-Business und weißt generell noch nicht so genau, wie du das mit dem Marketing, mit der Kundengewinnung machst. Oder vielleicht bist du auch schon länger im Coaching-Business. Auch dann bist du bei mir richtig und ich zeige dir einfach, wie du es aufs nächste Level hebst. Mhm.
Das hast du ja nicht immer gemacht. Was war für dich so der Auslöser der Veränderung?
Nee, das habe ich tatsächlich nicht immer gemacht. Ja, wie so oft ist der Auslöser für die Veränderung ja die Krise. Mhm. Und in dieser Krise habe ich gesteckt 2012, nachdem mein erster Sohn auf der Welt war. Ich war früher in der Motorsportvermarktung, im internationalen Motorsport in der Formel 1. Ich bin sehr viel durch die Welt gejettet, habe mich um PR und Marketing gekümmert für einen Formel 1 Rennfahrer, für Porsche in der amerikanischen Rennserie, für ganz unterschiedliche Player, Big Player im Motorsport, in der Automobilbranche. Und habe das 14 Jahre lang gemacht, hatte da auch sicherlich viel Spaß dabei, habe aber irgendwann gemerkt, jetzt wird es langsam ein bisschen alt oder es ist nicht mehr ganz so spannend, wie es immer war. Und ich habe meinen Mann irgendwann auch kennengelernt im Rahmen eines Auftrags. Wir haben uns in Shanghai kennengelernt. Und und irgendwann kam dann so die Frage, wollen wir nicht doch irgendwie Kinder haben? Eigentlich habe ich mir das früher nie so vorgestellt. Dann dachte ich aber, komm, natürlich wollen wir auch haben. Und als mein erster Sohn dann auf der Welt war, dann hat es mich irgendwie wirklich hart getroffen, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen konnte vorher. Ich bin generell nicht der Typ, der sich sehr gut vorstellen kann, wie was ist, was noch nicht eingetreten ist. Und bin dann auch in der Business-Krise gelandet. Ich konnte natürlich nicht mehr so viele Aufträge annehmen oder nicht mehr die lukrativ waren, die mit viel Reisetätigkeit verbunden waren. Ich hatte aber auch eigentlich gar keine Lust mehr dazu. Ich habe mich tatsächlich auch zum ersten Mal in Frage gestellt und gesagt, was mache ich da eigentlich? Mhm. Und die Krise war hart insofern, dass ich eben mit Kindern auch gemerkt habe, da geht jetzt auf einmal nicht mehr ganz so viel wie halt früher. Ne? Früher habe ich, wenn ich in der Krise war, habe ich immer gedacht, ich kann ja noch arbeiten, ich kann viel tun. Und mit Kindern ist man dann doch natürlich auch ein bisschen limitierter und habe mich dann eben aber neu erfunden. Ich habe mich selbst coachen lassen, ich habe mich auf die Suche gemacht nach dem, was ich eigentlich gut kann. Mhm. Und das war schon immer das Thema Marketing, das Thema Kundengewinnung, das konnte ich auch früher schon gut. Und habe mich dann gefragt, wie kriege ich mein Business so hin, dass es nach meinen eigenen Regeln läuft und dass ich nicht auf einen Halbtagsjob irgendwie begrenzt bin oder auf den Verdienst eines Halbtagsjobs, da bin ich weit drüber hinaus. Und wie kann ich es so gestalten, dass es mir Spaß macht? Und dann bin ich darauf gekommen, dass ich anderen zeigen könnte, was meine Stärke ist, nämlich Kunden zu gewinnen und Expertenstatus aufzubauen. Mhm.
Mhm. Für diese Veränderung, wer waren so deine damaligen Unterstützer und wer waren so die Kritiker? Jetzt gar nicht namentlich, aber was haben die gemacht?
Ja, also tatsächlich muss ich sagen, dass ich eigentlich mehr Unterstützer hatte, als ich Kritiker hatte. Weil lag sicherlich auch daran, dass ich auch in meiner ersten Karriere noch das ist ja kein Standardweg oder kein so gängiger Weg. Mhm. Ne? Also sag mal, die Leute oder meine Familie und Freunde waren schon gewohnt, dass ich selbstständig bin, ja, was ja Also oft ist es ja so, dass wenn man sich selbstständig macht, dann kriegt man dann ganz viele Kritik und ach, das ist so unsicher und das funktioniert doch alles nicht und so weiter. Ich hatte da, wie gesagt, das Glück, dass ich schon eher Unterstützer hatte. Ich habe schon immer, meine Eltern haben mich schon immer unterstützt, egal was ich tue. Ich glaube, meinen Eltern wäre es egal. Ich könnte auch ich könnte arbeiten oder wie auch immer. Die wären stolz auf mich. Mein Mann hat mich auch unterstützt, wobei wir dennoch gerade in der Phase des Umbruchs und des Aufbaus meines Business auch echt in eine tiefe Ehekrise gerutscht sind, weil das ja doch belastend ist. Ja. Kritiker, also ich glaube, ich selbst bin mein größter Kritiker. Das hat mir dann auch mein Mann immer klar gemacht, ja, weil es mir natürlich viel zu langsam ging, wie ich da mein Business neu aufgebaut habe. Und
ja, Formel 1.
Ich war sicherlich auch ein bisschen verwöhnt, natürlich, weil ich in meiner vorhergehenden Karriere mir so einen Expertenstatus auch aufgebaut hatte, dass ich eigentlich so wie keine Kundengewinnung machen musste. Ja, so wurde halt empfohlen und ja, natürlich sind da auch die Budgets relativ groß. Und dann habe ich halt wieder von vorne angefangen und das ist hart. Ne? Das ist, muss man erstmal durchs Tal der Tränen. Und ich wollte das natürlich schneller haben und das hat nicht ganz so schnell geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ich bin heute sehr froh darum, dass es genauso gekommen ist.
Ja.
Genau. Und ja, Kritiker vielleicht. Es gab schon ab und zu auch so ein paar Stimmen, weil ich ja relativ schnell losgelegt habe mit dem Thema Online-Business. Also eine meiner Voraussetzung war, dass ich mein Business eben auch von zu Hause aus betreiben kann, dass ich nicht so viel draußen rumfahren muss, weil ich eben mittlerweile, jetzt habe ich zwei Söhne, das unter einen Hut kriegen wollte. Und ich habe halt relativ schnell damit angefangen, auch Online-Kurse aufzustellen, zu verkaufen. Und da habe ich natürlich des Öfteren Kritik bekommen. Ne? Also so von wegen, ach, das funktioniert doch so nicht. Und das ist doch, also generell natürlich die Skepsis gegenüber des Internets, alles Betrüger da draußen oder so. Ne? Ja, also so, ja. Das sind so Themen, die kriege ich schon auch heute immer mal noch. Ja? Aber gut, da gewöhnt man sich dran.
Brauchtest du dann eigentlich nochmal eine neue Weiterbildung, Fortbildung, Ausbildung?
Spannend. Ja, natürlich. Also auch da, ne? Als ich damals gestartet bin, wusste ich ja, okay, also Kundengewinnung und so, das kann ich ja. Und PR konnte ich auch und aber als ich dann gesagt habe, okay, ich gehe in Richtung Online-Business, also das ganze Online-Thema, das war mir nicht komplett neu. Ich habe auch vorher schon Webseiten betreut, ich habe Content-Marketing für BMW mal eine Zeit lang gemacht, ja, und auch mit Newsletter-Tools gearbeitet. Aber wie tief man da tatsächlich einsteigen kann, das war mir nicht bewusst. Ja, und wie, es ist ja immer so, wenn man startet, dann ist man ganz euphorisch, weil man denkt, weil man noch nicht weiß, was man alles nicht weiß. Wenn einem dann klar wird, was man alles nicht weiß, dann geht manchmal die Euphorie so ein bisschen den Berg runter. Aber dann ist es natürlich wichtig, da dran zu bleiben. Und ja, ich habe mich da dann extrem weitergebildet. Ja, auch mit ganz vielen, auch tatsächlich selbst Online-Kursen. Also ich habe am Anfang sehr, sehr viel dann auch in meine eigene Weiterbildung investiert.
Was war in dieser Zeit so dein größtes... Dein größter Fehler, gibt es den?
Uff, ja, ich glaube, ich habe viele gemacht. Also es kommt immer, also so wirklich konkrete, wo du sagst, oh Gott, das war falsch, das gibt es ja selten. Ja, also natürlich, also das wären so Fehler wie, dass ich natürlich auch manchmal mit der Technik kämpfe und dann geht eine Mail an irgendjemand raus, der es nicht kriegen soll und so weiter und so fort. Also es passiert auch mir, auch nach so und so vielen Jahren in diesem Business schon, gerade gestern wieder.
Kann passieren, ja.
Das passiert. Das sind natürlich so Dinge, ja, wo gehobelt wird, da fallen eben Späne. Klar. Nein, aber was ich tatsächlich nicht so im Blick hatte am Anfang, und das ist auch das, was ich meinen Kunden heute auch hauptsächlich weitergebe, ist, wie ich ein Coaching-Business oder so ein Beratungs-Business tatsächlich profitabel gestalten kann. Ja? Ich hatte natürlich Vorbilder und habe geguckt, wie andere das machen. Und es ist ja immer schwierig, wenn man sich als Anfänger vergleicht mit jemand, der halt schon wesentlich weiter ist. Ja, also weil die Phasen eines Business nun mal eben unterschiedlich verlaufen. Und ich habe sicherlich ein bisschen unterschätzt am Anfang, wie aufwendig und schwierig es sein kann, Online-Kurse zu verkaufen. Ich empfinde es heute nicht mehr als aufwendig und schwierig, aber wenn man am Anfang vor diesem Berg steht, dann ist das natürlich so. Und also das habe ich unterschätzt. Und sagen wir mal so, am Anfang habe ich da ziemlich viel auch gerödelt und gemacht und getan, vielleicht auch manchmal unterschätzt, dass nicht die reine Aktivität zum Erfolg führt, sondern man muss auch die richtigen Dinge tun. Ne? Also nur beschäftigt zu sein, ist Quatsch. Man muss natürlich die Erfahrung machen, was sind die richtigen Beschäftigungen, die dann auch zum Erfolg führen. Und ich habe aber nach einiger Zeit dann wirklich auch eine Entdeckung gemacht, wo ich gesagt habe, okay, meine Online-Kurse und Online-Trainings, die kann ich ja auch in ein persönlicheres, größeres Paket verpacken und so mit meinen Kunden zusammenarbeiten. Und spannenderweise, obwohl der Preis natürlich wesentlich höher war, haben da sehr, sehr viele darauf reagiert und wollten das haben. Also ich habe die Entdeckung gemacht, dass es immer noch sehr viele Menschen da draußen gibt, die Wert legen auf eine persönlichere Zusammenarbeit und dafür eben auch bereit sind, mehr Geld auszugeben. Und ab da lief es besser.
Ich höre bei dir zwei Sachen raus. Das eine ist, vorher hast du eher, ich sag mal, klassischerweise Einzelstunden verkauft und nachher bist du in Systempakete gegangen.
Genau.
Oder ist es eher so dieses Thema, ich brauche eine Prozessbegleitung?
Nee, also tatsächlich Einzelstunden habe ich zwar in dem Sinne nur wenige ganz am Anfang, da bin ich relativ schnell davon abgekommen, ne? Weil ich, also das geht sowieso nicht, das war mir klar, da kannte ich zu viele auch Heilpraktiker und wie auch immer, da waren die da mit Einzelstunden hausieren, das funktioniert nicht. Muss ich ja nur mal rechnen, was möchte ich denn im Jahr verdienen und wie viele Stunden müsste ich dann verkaufen. Also das heißt, dass es Pakete sind, die ich verkaufen will, das war mir relativ schnell klar, aber ich habe am Anfang eben mit Online-Kursen und mit kleineren Preisen bin ich da losgegangen. Und klar, da rechnet sich auch aus, naja, wenn ich da einen Kurs für 500 Euro verkaufe und dann habe ich 50 Teilnehmer, dann ist es ja auch ein schöner Verdienst, ja.
Klar.
Es ist aber so, dass diese 50 Teilnehmer, also bis man die kriegt, ja, das darf schon, da geht eine Weile, da fließt eine Weile Wasser den Rhein runter, würde man so sagen, ne?
Ja.
Also das heißt, ich bin auch heute eher bei 30 Teilnehmern, 35, 40 Teilnehmern bei meinen Online-Kursen, wenn ich die anbiete. Und weiß halt jetzt wesentlich mehr, was alles dahinter steckt, was ich alles dazu brauche. Ja. Und das, also eher Einzelstunden, ja, wie gesagt, das war die Erkenntnis, das sowieso nicht. Und auch Online-Kurse, auch dafür muss ich einen bestimmten Aufwand betreiben, um die zu verkaufen. Das klappt heute ziemlich gut, aber nur in der Kombination mit eben diesen Premium-Paketen auch. Und ich wollte eben auch auf den Wunsch meiner Kunden teilweise reagieren natürlich, dass sie auch persönlich mit mir zusammenarbeiten.
Wenn du jetzt so überlegst, du hast die Formel 1 im Hintergrund, wenn du im Augenblick auf Mitbewerber jetzt schaust, da gibt es ja, allein wenn ich mal in die Werbung von Facebook reingucke, Sand am Meer ist, glaube ich, wenig dagegen. bringst du etwas mit, im Unterschied zu den Mitbewerbern, weil du vorher in der Formel 1 gearbeitet hast oder weil du diesen anderen beruflichen Background hast?
Also ich glaube, einer meiner USPs, oder das kriege ich zumindest von meinen Kunden gespiegelt, ist, dass ich sehr klar in meiner Aussage bin. Ja, also auch in der Formel 1 gibt es kein Drumherum-Gespräche, ja, wenn das nicht passt, weil sonst wären wir nicht schneller. Müssen wir das konkret ansprechen und es ist auch nicht schlimm. Also ich habe eine ziemlich, ich bin auch gut, glaube ich, ganz gut im Umgang mit Feedback zu sagen, so und so, das ist jetzt gerade, das ist nicht gut, was du da machst, musst anders machen. Okay, kann man mal kurz drüber gekränkt sein und wie auch immer, aber man muss halt weitermachen. Ich glaube, dass ich aus der Formel 1 auch gelernt habe, dass oftmals tatsächlich Geschwindigkeit eine Rolle spielt, ja, und sicherlich auch eine bestimmte Improvisationsgabe, also ich gehöre jetzt nicht mehr so sehr zu den Ängstlichen, wenn es was Neues da draußen gibt. Natürlich geht auch mein Puls hoch, wenn ich irgendwas zum ersten Mal mache. Ja, und ich fühle mich nicht gerade in meiner Komfortzone, das ist klar.
Ja, ja.
Aber es ist so, wie es ist und du machst jetzt eben das Beste draus. Also das habe ich sicherlich auch gelernt. Das kann ich auch an meine Kunden weitergeben. Und und sicherlich auch das Wissen, wie wichtig es ist, sich einen bestimmten Namen eben einfach zu machen, eine bestimmte Bekanntheit zu bekommen. Ja, das ist manchmal ja schlecht messbar. Also ich kann ja oftmals nicht, wie es oftmals im Marketing eben so ist, ne? Ich kann ja nicht sagen, okay, die Aktion, klar, bei Direct Response, bei Online-Marketing kann man das manchmal, kann sagen, ich habe eine Aktion gemacht und so viele Verkäufe, Conversion, okay. Aber gerade alles, was Image angeht oder Branding angeht, das lässt sich ja schlecht messen. Trotzdem hat es Auswirkungen. Ja? Also das habe ich tatsächlich auch in der Formel 1 gelernt, was eben auch für meine Kunden sehr, sehr wichtig ist. Ne? Wie wichtig ist es, Expertenstatus aufzubauen? Und ich finde, dass jedes Coaching-Business, also meine Zielkunden, haben immer auch ein Expertenbusiness. Das hängt mit ihrer eigenen Person zusammen. Ich kann persönliche Dienstleistungen nur über meine Person verkaufen. Niemand da draußen, also sagen wir mal, jetzt, wie gesagt, wie du sagst, es gibt Coaches wie mich wie Sand am Meer da draußen. Aber warum wollen sie mit mir arbeiten? Naja, weil ich daran glaube, dass es einen bestimmten Nasenfaktor gibt. Also entweder man kommt mit der Art klar oder halt nicht. Das ist mal eines. Und das andere ist, ja, dass die Geschichte vielleicht auch ansprechend ist. Ja, also ich erzähle natürlich auch gerne meine Geschichte, wie ich da durchs Tal der Tränen musste, als ich mein Coaching-Business aufgebaut habe. Und das kennen ja ganz viele eben auch. Und wenn diese Geschichte mit ihnen resoniert, dann arbeiten sie auch gerne mit mir zusammen.
Ich überlege gerade, du schlenderst durch Weinheim und kommst in Weinheim an einem Kino vorbei. Und, dein Leben würde verfilmt. Mich würde gerade interessieren, was für ein Foto wäre auf dem Filmplakat und wie hieß der Film?
Ach herrje, ich glaube, der Film würde heißen, wenn es einfacher wäre, könnte es ja jeder. Das ist so einer meiner Filme, weil ich mir gerade vor kurzem mal wieder gewünscht habe, mein Gott, kann das nicht einfacher sein.
Aber es geht einfach oder es geht einfach nicht.
Ja, genau. Und was für ein Foto würde da drauf? Ich glaube, es wäre ein Foto mit meiner Familie tatsächlich, weil so wenig ich früher Familie haben wollte. Also ich wollte nicht heiraten und ich wollte keine Kinder. Das hat ja total toll geklappt. So froh bin ich heute darüber, dass es genauso gekommen ist. Ja, weil das mich natürlich persönlich auch hat reifen lassen. Viele sagen, ich bin dadurch ein bisschen weicher geworden, was Schönes. Und einfach zu spüren, ja, wie wichtig meine beiden Jungs für mich sind und ja, wie wichtig auch, ne, ist ja immer, wir hatten es in einem Interview, das ich mit dir geführt habe, ja auch so drüber, dass das oberflächliche Thema, das ich ja damals hatte, war, mein Business aufbauen zu wollen und erfolgreich werden zu wollen. Und unter der, und wenn ich heute so schaue, wer mich eigentlich erfolgreich gemacht hat, dann würde ich sagen, zum großen Teil auch meine Söhne und mein Mann. Ich sage immer, mein erster Sohn, der hat mir beigebracht, wie wichtig es ist, über das Businessmodell nachzudenken. Ja, dass es eben vielleicht auch skalierbare Dinge gibt. Ja, dass es preisige Angebote gibt und so weiter. Und mein zweiter Sohn, der ist ja jetzt gerade erst 8 Monate alt, der bringt mir gerade bei, wie wichtig es ist, auch andere einzuspannen. Also ich habe mittlerweile einen ganzen Freelancer-Stab, virtuelle Assistenten drumherum und da war ich früher mal ein bisschen skeptisch, weil ich habe es ja schnell auch selbst gemacht, ne? Und heute bin ich da wesentlich, lege ich wesentlich mehr Wert auf meine eigene Zeit, auf meine Zeit mit meiner Familie und sehe einfach und erfahre es persönlich, wie toll es ist, wenn man anderen vertraut und dann auch anderen Aufgaben abgibt und wie viel besser die das teilweise machen als man selbst.
Ja, klar. Jetzt würde ich nochmal ganz weit zurückgucken. Ich mache die Erfahrung, dass ganz viele in der zweiten oder dritten Karriere etwas aufnehmen, woran sie als Kind oder als Jugendliche schon mal gedacht haben. Gibt's das bei dir?
Ja, das gibt's bei mir tatsächlich auch. Also es ist total spannend. In meiner ersten Karriere hatte ich das so überhaupt nicht, auch wenn ich da auch schon mal den einen oder anderen Vortrag gehalten habe. Ja. Aber als ich klein war und natürlich habe ich mich immer erst daran erinnert, als es dann so war, dass ich viel moderiert habe. Ich wollte, als ich in der Grundschule war, wollte ich Moderatorin werden. Also ich weiß, dass ich ja die Weihnachtsfeier moderiert habe und solche Sachen und ich fand das total toll. Und natürlich kam dann auch relativ bald mal irgendwie jemand aus der Familie und sagte, du musst dich nicht immer so in den Vordergrund drängen und so. Ne? Also da, ja, aber tatsächlich, als ich mit Business Celebrity losgelegt habe, habe ich auch ganz schnell angefangen, Videos zu drehen und bin dazu auch, also ich habe dazu mit Unterstützern gearbeitet, am Anfang mit einer Moderatorin und ihrem Mann, der Alexandra Polzin, die mich da ganz toll unterstützt haben. Und dann bin ich auch ins Studio gegangen bei der Dorette Sigschneider. Und gerade im Studio bei der Dorette, der ihr Mann, also sie war früher auch TV-Moderatorin, ihr Mann auch ebenfalls im TV-Business. Der hat früher mit, ich glaube, Petra Gerster zusammengearbeitet. Der sagte mir dann relativ schnell, na gut, du bist das absolute Moderationstalent. Also ich habe innerhalb von Ich habe an einem Tag dann immer 5, 6, 7, 8 Videos auf einmal gedreht und die waren immer zack im Kasten. Und da war der immer total begeistert, gesagt, also eigentlich, ne, an dir ist das, wenn ich daran zurückdenke, wie sehr er mit anderen Profi-Moderatoren teilweise quasi wiederholen musste und Takes machen musste und so. Und ich quatsche das halt einmal runter, habe die entsprechende Betonung, man merkt nicht, dass ich es ablese und alles ist super. Und ja, nur war ich halt jetzt dann auch schon fast 40 und da wird man nicht mehr TV-Moderatorin. Und habe aber tatsächlich dann gemerkt, okay, das ist eines meiner Talente, das mache ich wirklich sehr gerne. Und das lag die ganze Zeit im Verborgenen und jetzt kann ich es einbringen und das freut mich sehr, weil ich es wirklich gerne mache.
Das strahlst du auch aus.
Wobei ich sagen muss, also ich bin lieber gerne aufgezeichnet als live zum Beispiel. Ja, also das, aber vielleicht ist das noch ein bisschen Komfortzone und da muss ich noch ein bisschen üben einfach.
Ach, das wird schon kommen.
Genau.
Und hier kommt der kleine Werbeblock. Du möchtest dich beruflich verändern. Du hast eine Situation in deinem Leben, die nach Veränderung ruft, aber du weißt noch nicht genau, in welche Richtung es gehen soll. Und du suchst professionelle Unterstützung. Gerne kann ich dich bei deiner Veränderung unterstützen. Unabhängig davon, ob die in 3 Monaten oder in 6 Monaten oder vielleicht auch erst in 9 Monaten erreicht wird. Wenn du mich kennenlernen willst im Blick auf die Unterstützung zu deiner beruflichen Veränderung, schreib mir eine Mail unter sh@stefanhund.com, sodass wir uns beide kennenlernen können und schauen, ob eine Zusammenarbeit erfolgreich sein wird. Ich freue mich auf deine Mail. Und nun geht es weiter mit dem Interview. Wenn du jemand begegnest, der sich verändern möchte, gibt es da ein Buch oder einen Film, wo du sagst, das hat mir selbst geholfen, das könnte auch dir möglicherweise helfen?
Oh, wow. Also ein Buch, das mir wirklich bei der Veränderung jetzt am Anfang, weiß ich gar nicht, fällt mir gerade gar nicht so sehr ein, aber ein Buch, das sehr viel Einfluss auf mich hatte, schon ein bisschen späterer Phase, ist von Brené Brown und heißt Verletzlichkeit macht stark. Und da geht es immer so um das Thema Kritik. Das hat man da doch auch am Anfang, du hast es vorhin angesprochen. Mhm. Also wenn man da was Neues macht und den sicheren Hafen erstmal verlässt, dann kriegt man oft auch von der Familie da sehr viel Kritik. Und in diesem Buch ist für mich die Kernaussage, dass ich Kritik zum Beispiel nur noch von Menschen annehme, die in meiner Arena spielen.
Du drückst in deiner Arena oder in deiner Liga?
In meiner Arena. Okay. Also beispielsweise, es war damals, wie gesagt, auch noch relativ am Anfang, aber ich war schon eine Weile gestartet, war wichtig. Also sie hat so einen Satz gebracht wie, naja, wenn jemand, oder ich für mich habe ihn so übersetzt, wenn jemand meine Videos zum Beispiel kritisiert, was durchaus am Anfang des Öfteren passiert ist, weil ich vielleicht noch nicht so gut war im Videos drehen oder weil ich sie live oder...
Warum auch immer, ja.
Ja, warum auch immer, nicht direkt in die Kamera geguckt oder keine Ahnung. Da kam schon am Anfang dann so der eine oder andere, der da sagte, mit so einem Video verkaufst du nie und... Ne? Mhm. Und wenn man dann nachfragt und dann stellt man fest, ja, diese Leute haben noch nie ein Video gedreht, ne?
Ja, oh ja.
Im Endeffekt die Aussage von Brené Brown. Das heißt, wenn Kritik kommt, dann musst du darfst sie nur annehmen, wenn sie aus deiner Arena kommt. Also wenn jemand schon Videos gedreht hat und sagt, und genau, vielleicht wie du sogar, und sagt, hey, da hätte ich einen Tipp für dich, mach das hier, überleg mal, ob du das nicht besser machst, dann ja, hör hin und frag dich, was kannst du rausnehmen. Aber wenn irgendein Hans Wurst über Facebook da, sorry, das ist da so.
Ist gut, aber danke.
Und dann sagte, so wirst du nie verkaufen und hat in seinem Leben selbst noch nie ein Video gedreht, dann bitte lass es einfach an dir vorbeifließen.
Ja. Absolut.
Das hat, also, weil tatsächlich ist es ja so, wenn du bekannter wirst und ich erzähle ja auch, das ist ja auch das, was ich an meinen Kunden weitergebe, dass es auch darum geht, natürlich bekannter zu werden, sich als Experte zu etablieren, dann gibt es immer so eine Phase, wo es so scheint, dass jeder einen aufhalten will, ja, weil man dann eher, wenn man sichtbarer wird, es ist nicht nur in Deutschland so, aber vor allen Dingen auch in Deutschland, als erstes kommen die auf den Plan, die es nicht gut finden. Also du schickst zum Beispiel eine E-Mail raus oder veröffentlichst ein Video oder wie auch immer, dann Post. Und das kommen erstmal, also sagen wir mal, 100 Leute geht das, 98 finden es gut oder 99 finden es gut, sagen aber nichts. Und der eine, der es doof findet, der macht das Maul auf. Mehr oder weniger. Und was machen wir, was macht unser Hirn? Das denkt die ganze Nacht drüber nach, warum der jetzt mich da kritisiert hat. Und da darf man sich einfach nicht abhalten lassen. Da musst du ja mal klar machen, 99 fand es gut. Ja? Und wenn du zum Experten wirst, wenn du rausgehst, wenn du dein Business vertreibst und du hast einfach deine Werte und deine Einstellung und es gibt für jede Einstellung, die du hast, für alles, was du vertrittst, gibt es auch die genaue Gegenposition. Jo. Und das ist auch in Ordnung so, dass es die gibt. Und du wirst es einfach nicht jedem recht machen können. Das war tatsächlich sehr, sehr wichtig damals. Und dieses Buch war sehr, sehr wichtig für mich, weil ich ab dann so das Gefühl hatte, okay, jetzt ist Schluss damit. Ich verbringe keine schlaflosen Nächte mehr, weil irgendjemand mir eine E-Mail schreibt, was er irgendwie alles nicht toll findet an mir. Ja.
Ja, zumal ich hatte mich jetzt mit 3, 4 Autoren unterhalten, die jeweils ein Buch oder mehrere Bücher bei Amazon veröffentlicht haben und auch da mindestens eine nicht wohlwollende Kritik, um es mal sehr zurückhaltend auszudrücken, bekommen haben. Und die sagten dann auch, teilweise merkten sie dann, wer es wirklich war. Das sind Leute, die ihnen im realen Leben begegnet sind und die gerne an ihrer Position gewesen wären. Und dann da nochmal einen mitgegeben haben.
Also die Sache mit der Kritik ist tatsächlich eigentlich sehr offensichtlich. Man kommt da relativ schnell an die Muster. Ich habe mir am Anfang dann wirklich auch die Mühe gemacht, bin in den Dialog gegangen mit denjenigen. Und oftmals war es so, dass du einen richtigen Schmerzpunkt getroffen hast, wie bei dem. Ne? Also der hat es nicht geschafft, jemand anderes hat es und da kommt er nicht mit klar. War bei mir genauso. Ne? Also wenn ich so Kritik bekommen habe, Business Celebrity, was ist das für ein Schwachsinn? Ja, dann war das garantiert jemand, die hätte dringend Kunden und auch ein bisschen Expertenstatus gebraucht. Ja, auch heute immer noch. Ne? Also es spricht schon sehr viel für diese Menschen, die da so kritisieren. Mir hat letztens auch eine Bewertung auf Facebook gegeben. Sie empfiehlt mich nicht. Ich habe diese Person noch nie gesehen. Ich habe noch nie mit ihr gesprochen. Sie hat nur, habe ich dann auf ihrem Profil gesehen, startet einen generellen Feldzug anscheinend gegen alle, die auf Facebook irgendwie Werbung schalten. Und ja. Und dann fand ich aber auch spannend, hat keine 2 Minuten gedauert, hat jemand anderes mich empfohlen auf Facebook, den ich ebenfalls genau nicht, überhaupt nicht kannte. Ja, wo ich gedacht habe, wieso empfiehlt er mich, wenn er mich nicht kennt? Der wollte anscheinend wieder ausgleichende Gerechtigkeit oder so, keine Ahnung, was machen.
Und, möglicherweise also hat er aber von dir was gesehen, ohne dass du es im Augenblick schon auf dem Radar hast.
Kann sein, ne? Aber normalerweise, gerade auf Facebook, sind das hauptsächlich meine Kunden, die da halt schreiben, also das war gut oder das und das haben sie erreicht. Und also ich mache mir da aber mittlerweile keinen Kopf mehr und gerade zum Thema Amazon, ich kenne einen, der macht so Amazon-Business-Aufbau und so und der sagt, also ne, wenn du nur Bewertungen von 5.0 hast, das ist ganz schlecht, das sieht immer faked aus. Du brauchst 1 oder 2 Kritiken, du brauchst schlechte Bewertungen, sonst wird das nichts mit mir verkaufen. Und insofern bin ich da ganz happy drüber.
Ja, du sagtest gerade eben, du bist sehr aktiv auf Facebook. Wie können dich die Podcast-Hörer erreichen?
Ja, Facebook ist tatsächlich eines meiner Hauptquellen. Also ich habe auf Facebook mehrere Gruppen. Einmal die Business-Celebrity-Gruppe und einmal die Coaching-Verkaufen ohne Technik-Gedöns-Gruppe oder eben ich selbst Business-Celebrity mit meiner Seite. Ansonsten natürlich meine Homepage, das ist immer der beste Startpunkt, www.business-celebrity.com. Da gibt es auch immer ganz viele kostenlose Tools irgendwie zum Runterladen oder meinen 7-Tage-E-Mail-Kurs für ein profitables Coaching-Business, das man einfach mal kostenlos austesten kann. Und ansonsten natürlich meinen Podcast, der heißt Coaching verkaufen ohne Technikgedöns. Da gerne mal reinhören, der ist auch, wenn ich mir mal wieder Mühe gebe oder wenn ich mehr Folgen veröffentliche, gerne auch unter den Top 50. Nicht immer, aber immer öfters. Ja. Und ansonsten natürlich auch E-Mails schreiben oder sonstiges anrufen ist meist ein bisschen schlecht, aber per E-Mail, da reagiere ich immer ziemlich gut oder per Messenger.
Ja, ich sag mal ganz, ganz herzlichen Dank.
Ich freue mich, dass ich da sein durfte, Stefan.